ARD.
Nochmal ein freier Tag heute bei der Fußball-Europameisterschaft. Morgen dann das Achtelfinale der deutschen Mannschaft. Unser Reporter Thomas Kunze hat rausgefunden, das wird auch Zeit.
Es ist ihnen dann fast ein bisschen langweilig geworden, denen, die den Adler tragen, in dieser langen Woche nach dem Schweiz-Spiel.
Und den freien Tag nutzen wir auch für eine kleine Zwischenbilanz. Und unser Experte Thomas Broich erklärt zum Beispiel mal, was hinter diesen vielen Eigen- und Weitschusstoren bei dieser EM steckt.
Das sind einfach Sachen, die entstehen, weil so viele Spieler so nah an der eigenen Torlinie dran sind.
Die große Enttäuschung bei dieser EM bisher, England. Unser Reporter Holger Dahl sagt, das wird auch nichts mehr.
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass die das Ding jetzt noch gedreht kriegen, weil da ist überhaupt keine Energie in der Mannschaft.
Ja, und das alles besprechen wir im Sportschau EM Update. Herzlich willkommen. Es ist Freitag und es ist nochmal ein freier Tag bei der Europameisterschaft. Jens Walbrot ist da.
Hi Tobi, grüß dich.
Mein Name ist Tobi Schäfer. Heute sind wir mal tiefenentspannt.
Und wie?
Denn seit Anfang der EM sind wir ja immer im Prinzip direkt nach Spielschluss ins Studio gehetzt und haben die Folge aufgenommen, waren immer ein bisschen gestresst. Das war immer ein bisschen wie ein Spielfeldrand-Interview von
schnell
den Spielern.
Noch, schnell noch drei Kaffee rein und dann rüber.
Genau, ja. Vollgepumpt mit Adrenalin und Koffein. Heute kommen wir aus der entspannten und kalten Hose und haben ein bisschen mehr Gelassenheit mitgebracht.
Ja, aber so ein ganz fußballfreier Tag fühlt sich irgendwie auch weird an, oder? So.
Ist man auch kaum noch gewohnt, wenn eine normale Saison ist. Es gibt eigentlich keine fußballfreien Tage mehr. Deswegen tut es eigentlich mal ganz gut. Aber es gibt uns die Gelegenheit...
Kann man sich so einreden, ja.
Es gibt uns die Gelegenheit, nochmal ganz in Ruhe auf den berühmt-berüchtigten Turnierbaum zu gucken. Also auf das komplette Achtelfinale. Ihr habt die Partien jetzt wahrscheinlich alle so ein bisschen im Kopf. Und wenn man jetzt die Achtelfinalpartien mal durchtippt und davon ausgeht, dass nur die Favoriten gewinnen, dann ergibt sich ein ziemlich interessantes Viertelfinale, wie ich finde. Das ist zum mit der Zunge schnalzen, wie man so schön sagt. Also mein getipptes Viertelfinale wären diese Partien: Spanien gegen Deutschland, Portugal gegen Frankreich, Niederlande gegen Österreich, England gegen Italien. Das sind also nur große Fußballnationen und England.
Ja, hast du recht.
Aber also das ist schon hochqualitativ dann im Viertelfinale, wenn es so kommen sollte. Vor 3 Jahren bei der Europameisterschaft waren von den genannten Teams nur Spanien, England und Italien noch dabei.
Ja, hast recht. Aber in meiner Erinnerung war Europameisterschaft irgendwie immer so ab Viertelfinale. Ne? So richtig eng und du konntest vorher nie so richtig vorhersagen, in welche Richtung es geht. Das war bei den Weltmeisterschaften, weil da ja auch immer, also zumindest in meiner Erinnerung, mehr Teams teilgenommen haben, immer ein bisschen anders im Viertelfinale. Aber jetzt, also es ist schon, diese Aussicht ist schon toll.
Ist natürlich aber auch ein sehr konservativer Tipp. Es wird mit Sicherheit die ein oder andere Überraschung auch dabei sein im Achtelfinale.
Welche Überraschung siehst du?
Ich fände Schweiz gegen Italien. Also ich kann mir vorstellen, dass die Schweiz Italien schlägt.
Ja, was?
Das wäre dann eine kleine Überraschung, ja.
Ja, das stimmt. Was ist mit Rumänien, Georgien? Siehst du da irgendeine Art von Shot für diese wirklichen Underdogs?
Für Georgien, gegen Spanien gar nicht.
Würde ich auch so sagen.
Rumänien, das muss man sich ja auch mal vorstellen. Die Niederlande als Gruppendritter spielen die jetzt im Achtelfinale gegen Rumänien.
Das ist auch so ein Move, wo ich dachte, haben die das vielleicht sogar irgendwie mit Absicht gemacht?
Ja.
Dass sie dann irgendwie sich da Platz 3 ermogelt haben, um jetzt auf der am Ende leichteren Strecke zu sein?
Aber ich glaube, es wird reichen fürs Viertelfinale.
Ja, auf jeden Fall.
Die Spiele sind erst am Wochenende. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, um nochmal so eine kleine Zwischenbilanz zu ziehen, auf Trends zu gucken, die es bei der bisherigen Europameisterschaft so gegeben hat.
Ja.
Es gab, wenn wir nochmal auf die gesamten Teams gucken, es gab ja nicht so ein krasses Fallobst. Ne? Kein Team hat 3-mal verloren.
Das stimmt.
In der Vorrunde. Das gab seit 1992 nicht mehr. Es gab auch so viele Unentschieden wie seit 1992 nicht mehr. Es sind zwar weniger Tore gefallen als bei der letzten Euro, aber so viele Tore in der Nachspielzeit wie noch nie.
Ja, das kann aber natürlich auch daran liegen, dass einfach jetzt mehr nachgespielt wird. Ne? Also nicht so viel wie in Katar, aber vielleicht auch dadurch, dass ja dann der Video Assistant Referee vor 2021 noch gar keine Rolle spielte, dass vielleicht auch deswegen mehr nachgespielt wird jetzt. Ne?
Und es macht immer wieder Spaß, Tore in der Nachspielzeit zu beobachten, wenn man nicht betroffen ist und eins kassiert. Auch auffällig, das haben wir auch schon mehrfach diskutiert, viele Eigentore und viele Weitschusstore. Und unser Experte Thomas Broich, der kann das mal ganz gut erklären, warum das so gekommen ist.
Also ich glaube, dass diese beiden Phänomene eng miteinander verwoben sind. Es liegt ganz einfach daran, dass sich Abwehrreihen so tief hinten reindrücken lassen, beziehungsweise freiwillig so tief in der Box mit so vielen Spielern verteidigen. Also sie wollen einfach diese Räume hinter der Kette nicht hergeben, sie wollen Schnittstellen nicht preisgeben. Und was bleibt einem dann als angreifende Mannschaft übrig? Flanken auf dem zweiten Pfosten haben wir viel gesehen und eben der Rückraum. Und da ergeben sich dann viele Schüsse aus der Distanz. Und was natürlich auch passiert, wenn eben so viele Abwehrbeine so nah am Tor sind, dass ganz leicht mal ein Ball abgefälscht wird, dass bei einer scharfen Flanke der Ball ins eigene Tor reingestolpert wird. Also wir haben ja irrsinnige Eigentore da schon erlebt. Malen, der reingrätscht, irgendwie den Cutback verhindern will und den ins eigene Tor zimmert. Wöber, der aus kurzer Distanz am Fünfereck eigentlich nur noch reagiert und sich die Mbappé-Flanke dann selber reinköpft. Calafiori, der den reinstolpert, nachdem der Ball vorher schon zweimal abgefälscht ist. Das sind einfach Sachen, die entstehen, weil so viele Spieler so nah an der eigenen Torlinie dran sind.
Ja, plausible Erklärung, ne? Fühlt sich auch irgendwie manchmal, also in vielen Spielen, finde ich, fühlt sich das auch echt so an.
Mhm. Und was auch auffällig war, wenig Kontertore, also weniger Umschaltspiel. 9% der Tore sind nur nach Kontern gefallen. Mal zum Vergleich, in der Bundesliga-Saison waren es 14%.
Ja, aber generell ist das so ein Trend, habe ich den Eindruck. Ne? Also manchmal, das manifestiert sich ja meistens bei diesen Turnieren. Und ich hatte so 2018 den Eindruck, dass dieser Konterfußball auf dem Peak war. Da ist Frankreich ja auch mit dem Stil sogar, mit der vielleicht spielerisch besten Mannschaft sogar Weltmeister geworden. Und das hat sich so nach und nach rausgeschliffen. Und jetzt sind so Exoten wie Rumänien und Georgien, die das halt machen müssen, weil sie es nicht anders erfolgreich gestalten könnten, sind jetzt irgendwie die einzigen, die auffallen damit. Das ist schon auch irgendwie eine spannende Entwicklung so, ne?
Sehr gutes Stichwort, Jens, denn wir sind bei der Sensation der EM bisher, das müssen wir nochmal unterstreichen, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht fett genug abgefeiert.
Das stimmt, ja.
Georgien, erste EM-Teilnahme und ja auch wirklich so gerade eben noch für die EM qualifiziert, ne? Ja. Das war ja wirklich auf den allerletzten Drücker und dann direkt ins Achtelfinale. Das haben sie durch den Sieg gegen Portugal klar gemacht und eingeleitet durch dieses Tor.
Italia,
da freut sich aber jemand. In der Hauptstadt Tiflis feierten die Menschen auf den Straßen. Ja. Im Parlament in Georgien waren Politiker mit Trikots zu sehen. Ich glaube, in Deutschland ist das verboten worden vor der EM. Kann das sein?
Genau, ja, das ist tatsächlich verboten.
Darfst du es höchstens drunter tragen. Ja. Und es gibt einen Milliardär in Georgien, ich glaube, das ist sogar der reichste Mann des Landes, der hat der Nationalmannschaft eine Prämie von 10 Millionen Euro versprochen jetzt durch das
nur
Weiterkommen.
Nur fürs Achtelfinale.
Genau, und wenn sie jetzt Spanien schlagen im Achtelfinale, dann legt er nochmal 10 Millionen Euro obendrauf. Wenn du das mal auf pro Kopf umrechnest.
Ja, das sind insgesamt, wenn sie jetzt weiterkämen tatsächlich, ist jetzt ja nicht sehr wahrscheinlich, dann wären das 800.000 Euro etwa pro Person und damit doppelt so viel wie die deutsche Mannschaft pro Person, pro Spieler für den Sieg des Titels, also den Gewinn des Titels für den Sieg der EM bekommen würde.
Also das ist eine ganze Menge und
lukrativ, so ein Turnier. Ne?
Daran kann man mal bemessen, was dieser Erfolg bei der EM für Georgien, was das einfach für eine Bedeutung hat und was das wirklich für ein großer Erfolg auch ist. Kvaratskhelia ist der Topstar der Mannschaft, den kennen wir, der hat sich wie ein kleines Kind darüber gefreut, dass er sein Trikot mit Cristiano Ronaldos Trikot tauschen durfte.
Ja, kommst halt auch nicht so oft nach Saudi-Arabien, ne? Das geht halt auch nur bei
aber ich meine, Kvaratskhelia, der ist ja selber ein Spieler, der hat einen Marktwert von, weiß ich nicht, 80 Millionen oder so.
80 Millionen.
Und ist dann in dem Moment natürlich auch nur Fan. Das ist mir übrigens auch aufgefallen, dass, also Cristiano Ronaldo ist ja wirklich, wird da fast wie so ein Heiliger dann auch nochmal jetzt gefeiert. Die Fans versuchen ja wirklich alles, um in seiner Nähe zu sein. Das ist fast schon beängstigend.
Ja, aber kann das nicht damit zusammenhängen, dass er halt nicht mehr in Europa ist und nicht mehr bei Champions League spielen und so dann auch mal in Deutschland zu sehen ist, sondern der ist halt jetzt das ganze Jahr über da in Saudi-Arabien und man kriegt ihn überhaupt gar nicht mehr zu sehen. Deswegen rasten jetzt alle so aus.
Und viele Turniere wird er sich auch nicht mehr spielen.
Das wird auch so sein.
Und er hat noch nicht getroffen. Ich glaube, das ist noch sein Ziel, dass er zumindest auch nochmal trifft bei dieser Euro. Aber lass uns zurückkehren zu den Georgiern, beziehungsweise kommen wir von der Sensation der EM kurz mal zur Enttäuschung der EM. Das ist eigentlich relativ klar, wer das ist.
Warte, ganz kurz, was man noch zu den Georgiern auch wirklich sagen muss. Ne? Wir stellen das ja immer so dar, als wenn das irgendwie so eine Sensation und Zufall ist, aber der beste Torschütze des Turniers bisher ist Georgien mit 3 Toren, Mikautadze, und der beste Vorbereiter für sich genommen, Dennis Mann, mit 3 Vorlagen gemeinsam mit Ilkay Gündoğan, ist auch Georgier. Mhm. Also das ist schon statistisch auch irgendwie herausragend und herausstechend. Das ist nicht so ein Zufall, wie man jetzt vielleicht immer denken könnte.
Und wenn wir eben über Marktwerte gesprochen haben bei Kvaratskhelia, Mikautadze, der wird sicherlich im Marktwert auch ein bisschen steigen.
Vermutlich, ja.
Ja, wie der ein oder andere dann auch. Aber das ist eben normal bei so einer Europameisterschaft. Genau. Also dann jetzt die Enttäuschung der EM. Ganz klar, da sind wir uns auch einig. Das ist England, oder?
Ja, total.
Das hat auch unser Reporter Holger Dahl rausgefunden.
Als ich vor dem Turnier so auf meinen Reporter-Einsatzplan geguckt habe und gesehen habe, ich mache alle Spiele der Engländer in der Gruppenphase, habe ich gedacht, Mensch, mega. Also das macht bestimmt großen Spaß. Ich habe Jude Bellingham im Champions-League-Finale in London gesehen. Phil Foden ist meine absoluten Lieblingsspieler. Und dann underperformen die so im Turnier. Das ist der Wahnsinn. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass die das Ding jetzt noch gedreht kriegen, weil da ist überhaupt keine Energie in der Mannschaft. Es gibt ganz viel Kritik an Gareth Southgate und ich glaube nicht, dass der ja jetzt nochmal was ändert. Das ist eher so ein sturer Bock, der bei seiner Linie bleibt, das ist zumindest meine Einschätzung. Und Georgien, ja, totaler Wahnsinn. Also das Spiel gegen die Türkei war schon mega in Dortmund und dann der Sieg gegen Portugal, Mamardashvili im Tor, Superkeeper, Kvaratskhelia, müssen wir nicht drüber sprechen, auch wirklich ein Mega-Kicker. Ja, aber Endstation Spanien, ich glaube, das können wir festhalten und England sehe ich tatsächlich im Viertelfinale. Ob sie dann im Achtelfinale enttäuschen oder nicht, wird auf jeden Fall reichen.
Ja, und trotz der Aussicht auf das Viertelfinale, wie Holger gerade das gesagt hat, sind die Fans aktuell, also die englischen Fans aktuell erstmal, wie nennt man das, not amused.
We played awful! We played rubbish!
Ja, und auch im Stadion war ja, das haben wir gestern auch bei den Belgiern ja besprochen, bei den englischen Fans wirklich zu sehen, viel Gegenliebe, auf viel Gegenliebe sind die Spieler da nicht gestoßen.
Nee. Ja gut, also die Erwartung war natürlich deutlich höher als das, was das Team zeigt. Also man kann ja vielleicht, wenn man jetzt mal ganz nüchtern drauf guckt, hat ja Gareth Southgate auch irgendwie versucht, da kann man sagen, okay, sie sind Erster geworden, sie haben die nächste Runde erreicht, sind im Achtelfinale, werden wahrscheinlich das Viertelfinale erreichen, also eigentlich alles easy. Aber das sieht halt einfach so absurd langweilig aus, was die
total
machen.
Ein bisschen exemplarisch dafür, dass bei den Engländern wirklich ganz, ganz wenig läuft, ist die Geschichte von Phil Foden, der, das habt ihr vielleicht gelesen, musste abreisen aus privaten Gründen. Ja. Einer, der für ihn nachrutschen könnte in die Startelf, ist Anthony Gordon. Der hat sich aber im Quartier der Engländer blöderweise mit dem Fahrrad, wie sagt man, korrekt aufs Maul gelegt.
Ja, gemault, genau.
Ist auch zu erkennen bei ihm im Gesicht.
Ja. Wobei, so ein kleiner Kratzer im Gesicht verbindet ihn dann vielleicht ja mit dem einen oder anderen Fan.
Da weiß ja nicht genau, kommt er aus dem englischen Quartier oder kommt er aus dem Urlaub, aus Kalaratiana.
Immerhin ist der nicht vom Balkon gesprungen. Also.
Und auch eine tragische Figur, was heißt tragisch, aber enttäuschend bisher auch die Euro für Jude Bellingham, von dem haben sich auch ganz viele ganz viel versprochen, aber wenn wir uns nur mal sein letztes Spiel angucken gegen Slowenien, 0 Schüsse, 0 Chancen kreiert, nur 22% seiner Zweikämpfe gewonnen, es war der schlechteste Wert in seinem Team, er hat 16 Ballverluste gehabt, auch das der schlechteste Wert, so wird das nichts mit dem Ballon d'Or für Jude Bellingham.
0-0 Bellingham, ja. Klingt zumindest so. Aber
Vorteil Toni Kroos aktuell.
Ja, das stimmt, aber der kriegt natürlich auch ordentlich auf die Hacken, ne? Das muss man schon sagen. Also jetzt gerade in den letzten beiden Spielen ist er echt...
Aber ist das neu für ihn?
Das ist... Nee, das ist nicht neu. Also es ist zumindest anders als im ersten Spiel. Kurioserweise gegen Serbien, wo ich dachte, okay, das ist vielleicht das körperlichste Team, war es nicht so. Aber die anderen beiden haben es in den Gruppenspielen halt echt gut hinbekommen, Bellingham aus dem Spiel zu nehmen. Und dann läuft halt tatsächlich einfach mal nichts bei den Engländern. Ne? Harry Kane, also klar, man kann das nicht vergleichen, weil es komplett unterschiedliche Positionen sind. Mhm. Aber in allen drei Spielen zusammen 72 Ballbesitzphasen, die meisten, mehr als die Hälfte davon jetzt im letzten Spiel. Und wenn du das mal mit Toni Kroos vergleichst, klar, der Spielgestalter in Deutschland, aber der hat alleine gegen Ungarn mehr als doppelt so oft den Ball gehabt. Das heißt, na klar, vom Mittelstürmer kannst du dann nicht so hohe Werte erwarten wie bei einem zentralen Mittelfeldspieler. Aber es zeigt schon, dass der auch irgendwie nicht so richtig stattfindet.
Ja, bei Kane ist es aber eigentlich egal. Da ist es ja nur wichtig, dass er mit ein oder zwei Ballkontakten ein oder zwei Tore macht. Das kann der auch, ne?
Das kann der, aber er hat ein Tor in diesem Turnier gemacht bis jetzt.
Und bei Jude Bellingham, da muss man immer noch hinzufügen, der ist halt auch wahnsinnig jung. Vielleicht ist es auch einfach ein Grund, warum der nicht permanent so abliefern kann, wie man das mittlerweile schon von ihm erwartet.
Das stimmt. Und die Erwartungen sind natürlich auch extrem groß. Ne?
Ich glaube, der wird Samstag, also 20. morgen, 21 erst. Meine ich. Wir recherchieren das
der
und
wird 21.
werden das nachliefern.
Der wird 21, ja. Also es ist klar, natürlich, und vor allem die Bedeutung, die er für das Spiel hat, das weiß er ja auch. Ne? Also ja. Er hat ja auch gemerkt, der einzige Sieg der Engländer aus dem ersten Spiel, der geht ja komplett auf seine Kappe. Der war nicht umsonst Man of the Match und hat das Tor gemacht.
Und es ist, wie du sagst, also wir gehen schon davon aus, England im Viertelfinale, da spielen sie dann möglicherweise gegen Italien. Da ist noch eine Rechnung offen und Stimmt. Schwupps ist England im Halbfinale. Naja. Und dann geht immer alles. Also von daher, die Engländer bitte noch nicht abschreiben.
Aber Finale Deutschland-England wäre schon geil.
Das hätte was, ja.
Und dann Elfmeterschießen?
Ja, dann ist ja klar, wie es ausgeht. Apropos Deutschland, wir sprechen noch kurz über die deutsche Nationalmannschaft. Gestern habe ich ja noch den Gag gemacht, dass der DFB zuletzt sich nicht beschweren konnte über zu wenig Mücken und Kröten. Gemeint war damit Geld übrigens, falls du den Witz bis heute immer
Ach
noch nicht
so,
verstanden hast.
Tobi.
Jetzt kommt die
vielleicht
Meldung.
Vielleicht habe ich auch einfach aus anderen Gründen nicht gelacht.
Jetzt kommt die Meldung. Nach Millionen Einbußen in den vergangenen Jahren hat der DFB letztes Jahr erstmals wieder einen Gewinn erzielt. Und wir sagen herzlichen Glückwunsch zu einem Überschuss nach Steuern in Höhe von 4,9 Millionen Euro. Besser als nichts.
Klingt okay für mich.
Besser 4,9 Millionen haben als brauchen, sage ich mal so.
Ja, das ist richtig.
Viel wichtiger ist das, was im DFB-Quartier in Herzogenaurach aktuell passiert. War ja jetzt auch eine lange Pause, fast eine Woche Pause. Und unser Reporter Thomas Kunze, der weiß alles, was da abgeht.
Es ist ihnen dann fast ein bisschen langweilig geworden, denen, die den Adler tragen. In dieser langen Woche nach dem Schweiz-Spiel, Nico Schlotterbeck hat uns erzählt, dass er ihm irgendwann dann auch die Ideen ausgehen, wenn man genug trainiert, genug analysiert, genug am Pool gelegen hat und auch UNO zu Ende gespielt hat. Heute kommt aber Abwechslung in die Bude. Es gibt das Abschlusstraining 11 Uhr mit dem Belastungstest für den Oberschenkel von Antonio Rüdiger. Danach werden dann alle schlauer sein. So wie es jetzt aussieht, dürfte es eine Punktlandung werden mit Blick auf den Samstag auf das Dänemark-Spiel. Apropos Punktlandung. Kleine Neuerung auch in Sachen Reiseplanung. Erstmals wird die Mannschaft fliegen im Rahmen dieser Europameisterschaft. 16 Uhr geht es in Richtung Flughafen Nürnberg. Und dann wird 19 Uhr in Dortmund am Spielort die Pressekonferenz stattfinden mit Robert Andrich und mit Julian Nagelsmann, dem Bundestrainer, der dann natürlich endgültig aufklären wird, ob es für Antonio Rüdiger reicht oder nicht. So, was war noch? Ach ja, Schiedsrichter steht auch fest. Michael Oliver, der Engländer, erfahrener Mann, 39 Jahre alt. Kleiner Funfact, 2021 hat er die Deutschen gegen Dänemark in einem Freundschaftsspiel mal gepfiffen. Endergebnis 1:1. Das wird morgen nicht möglich sein.
Ja, Thomas Kunze mit den letzten Informationen oder aktuellen Informationen. Er hat gesagt, Robert Andrich ist bei der Pressekonferenz, heißt, er spielt von Beginn an. Also das
ist ja keine Überraschung.
Stand jetzt auch nicht zur Debatte, aber das ist dann immer noch so ein Beweis dafür. Auf jeden Fall ist er in der Startelf. Bei Rüdiger bin ich mir immer noch nicht sicher, ob es reicht. Wird wahrscheinlich wirklich so eine Last-Minute-Entscheidung.
Würdest du es riskieren, wenn es irgendwie auf der Kippe steht?
Ist ein großes Risiko, mit einem Innenverteidiger-Duo zu spielen, das wirklich wenig Erfahrung zusammen hat.
Ja, aber wenn du jetzt den kompletten Ausfall beispielsweise, weil er sich einen Faserriss holt, riskierst für Rüdiger, weiß ich nicht, ob das nicht sogar schlimmer wäre für den Rest des Turniers.
Das stimmt. Vielleicht,
die schwereren Aufgaben werden kommen.
Genau. Vielleicht muss man es gegen Dänemark dann auch einfach so schaffen. Also ganz sicher muss man es auch so schaffen. Und dann muss ich auch noch mal was zur Rolle von Borussia Dortmund sagen. Vor der EM spielte Borussia Dortmund im deutschen Kader oder im deutschen Team eigentlich so gut wie keine Rolle oder eine ganz kleine Rolle nur, viele Spieler nicht nominiert. Mhm. Und jetzt auf einmal, ich meine, das Spiel ist in Dortmund, klar, alleine das ist schon ein Faktor, dann haben wir möglicherweise eine komplette Dortmunder Innenverteidigung mit Schlotterbeck und Anton, also der zukünftigen Innenverteidigung. Ja, Niklas Füllkrug liefert sowieso schon die ganze Europameisterschaft. Can wurde nachnominiert, hat schon getroffen. Alter. Also das ist mittlerweile ganz schön viel BVB, dafür, dass vor dem Turnier wenig BVB drin war.
Ja, kann man mit einer sehr großen Brechstange so da reininterpretieren. In die ganze Nummer.
Ja, habe ich verstanden. wir wollen jetzt noch gar nicht groß über die Aufstellung reden, alles Wichtige dann zur deutschen Mannschaft, dann wissen wir auch noch mehr. Gibt es dann morgen wirklich am Matchday, was wir jetzt euch noch mit auf den Weg geben können, ist, Deutschland wird gegen Dänemark in Weiß spielen, in den weißen Trikots. Und es gibt wieder einen Fanmarsch, den berühmten Fanmarsch der deutschen Fußballfans. In Dortmund startet 17 Uhr, Treffpunkt ist der Fan-Meeting Point auf der Kampfstraße. Mhm. Das sind dann 3 Kilometer zum Stadion. Ist das zumutbar für dich oder...
Du, weiß ich noch nicht, ob ich den ganz mitmache. Vielleicht steige ich irgendwo mittendrin ein. Aber gibt es vorher noch ein Tutorial von den Holländern, dass das mal ein bisschen kickt?
Ich vermute, dass der Saxophonist wieder dabei ist, der aus unseren Timelines nicht mehr wegzudenken ist. Der sorgt schon für gute Stimmung. Also das muss selbst du attestieren.
Ja, du, ein Hauch von Schlager.
Ja. Was da passiert, werden wir alles sehen. Bevor wir euch jetzt und uns in den Feierabend entlassen, noch eine kleine Hörempfehlung von Jens.
Genau. Es ist ein spielfreier Tag und damit haben wir alle genügend Zeit, um vielleicht auch nochmal so ein bisschen in Erinnerungen zu schwelgen an die Weltmeisterschaft 2014. Und da empfehlen wir euch sehr den Podcast Wir Weltmeister von Kollege Martin Roschitz, der unter anderem auch mit Benedikt Hövedes Interviews geführt hat, der lange mit Jogi Löw darüber gesprochen hat. Und da wird, ich habe das vor der EM gehört, komplett, das hat mich richtig in den Modus gebracht, da wird in jeder Folge mal die Perspektive von einem Protagonisten eingenommen, wie seine Erinnerungen an die WM 2014 in Brasilien waren und sind. Und das ist echt so an einem Turniertag, wo sonst kein Fußballspiel ist, glaube ich, eine richtig, richtig gute Gelegenheit, dann fürs Achtelfinale in den richtigen Flow zu kommen. Also,
ist deswegen Christoph Kramer nicht gefragt worden?
Ja, was hätte der erzählen sollen? Der kann sich ja nichts mehr erinnern.
Ja, willkommen im Witz, Jens.
Ach so.
Also, ja, kann ich auch nur empfehlen, dazu übrigens auch zum Gucken, ja, die Doku-Serie in der ARD-Mediathek, auch sehr empfehlenswert, mit einem sehr unterhaltsamen Per Mertesacker. Und jetzt reicht's aber mit Werbung.
Findste? Also ich finde, dafür kann man Werbung machen. Also guckt's euch an, hört's euch an, Wir Weltmeister, echte Empfehlung.
Und morgen dann wieder das nächste EM-Update.
Jo.
Tschüss.
Bis dann.